Hast du dich eigentlich jemals gefragt, womit habe ich das jetzt genau verdient? Also stell dir vor, du stehst morgens im strömenden Regen, im Stau, richtig?
Oh ja, der absolute Klassiker.
Genau, und dann kippt dir im Auto auch noch, ich weiß nicht, der kochend heiße Kaffee über dein frisches, weißes Hemd.
Furchtbar.
Man sitzt dann da, starrt auf diesen braunen Fleck und der allererste Instinkt ist fast immer, okay, das ist die kosmische Quittung.
Ja.
Irgendwas muss ich gestern, keine Ahnung, furchtbar falsch gemacht haben und das Universum rechnet jetzt knallhart mit mir ab.
Wir tragen diese tiefe Erwartungshaltung in uns, dass das Leben halt wie eine Art moralische Waage funktionieren muss. Du tust was Schlechtes, du bekommst was Schlechtes.
Es ist ein zutiefst menschliches, fast schon binäres Denken. Also wir sehen uns einfach nach einer ganz direkten Linie zwischen Ursache und Wirkung.
Wenn das Leben ein mathematisches Modell wäre, dann wäre das die simpelste Gleichung, die man überhaupt aufstellen kann.
Und es gibt uns ja auch irgendwie eine seltsame Art von Trost, oder? Ich meine, selbst wenn die Konsequenz extrem negativ ist, haben wir dann zumindest das Gefühl, in einem berechenbaren System zu leben.
Absolut. Wir mögen halt Kontrolle. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, blicken wir oft auf eine Realität, die absolut chaotisch und, naja, ungerecht ist.
Sehr oft sogar.
Und genau deshalb machen wir unsere heutige tiefgehende Entdeckungsreise in deine Quellen. Wir haben hier nämlich Material vor uns, das exakt diesen Schmerzpunkt seziert.
Richtig, ja.
Wir stützen uns auf die Aufzeichnungen von Dr. John Walton, genauer gesagt auf seine 7. Sitzung zu den theologischen Grundlagen des Buches Hiob.
Er hatte ein Konzept ausgearbeitet, das er das Vergeltungsprinzip nennt. Und er zeigt auf, dass dieses uralte Denkmodell unseren Alltag bis heute massiv steuert. Meistens ohne, dass wir das überhaupt merken. Okay, lass uns das mal aufdröseln.
Gerne.
Wie definiert dieses ominöse Vergeltungsprinzip eigentlich die Spielregeln unseres Lebens?
Also wenn wir es wirklich auf seinen absoluten Kern reduzieren, besagt das Vergeltungsprinzip schlicht und ergreifend, jeder bekommt exakt das, was er verdient.
Okay, das klingt erstmal logisch.
Ja, die Quelle macht das auch sehr deutlich. Die Gerechten, also die Menschen, die treu sind und sich quasi an die Regeln halten, die werden belohnt. Und diese Belohnung ist extrem greifbar.
Greifbar wie? Also Geld und so?
Genau. Gesundheit, finanzieller Erfolg, eine richtig gute Ernte, damals gesellschaftliches Ansehen. All das. Die Gottlosen hingegen, also diejenigen, die moralisch versagen, die werden bestraft und werden leiden. Und man muss verstehen, dieses Denken ist absolut keine Erfindung der Neuzeit.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Im gesamten alten Orient war das die unangefochtene Brille, durch die die Menschen die Welt betrachtet haben. Das war nicht nur so ein bloßer Glaube, das galt wirklich als kosmisches Naturgesetz.
Also ein bisschen wie so ein kosmischer Geldautomat sozusagen. Man steckt oben eine gute Tat hinein, tippt seinen moralischen PIN-Code ein und unten kommt dann brav ein Segen heraus.
Ein sehr schönes Bild, ja.
Und wenn der Automat mal deine Karte einzieht oder dir halt den Kaffee übers Hemd schüttet, gehst du automatisch davon aus, dass, naja, dein moralisches Konto einfach nicht gedeckt war.
Genau so ist es.
Aber warte mal, wenn wir das jetzt mal konsequent zu Ende denken, macht das die Menschen dann nicht extrem berechnend?
Wie meinst du das?
Naja, ich meine, wenn der Automat immer super zuverlässig auszahlt, wo bleibt denn da die echte Moral? Dient man dann wirklich dem Guten oder ist man eigentlich nur auf den eigenen Profit aus?
Ah, und damit triffst du exakt den wunden Punkt dieses gesamten Systems. Und das führt uns direkt in das Herzstück des Buches Hiob.
Okay.
Dort tritt nämlich eine Figur auf, die in der Quelle als der Herausforderer bezeichnet wird. Und dieser Herausforderer bringt exakt deinen Gedanken auf den Tisch. Er fragt extrem provokant, dient Hiob Gott eigentlich wirklich umsonst?
Oh, krass.
Ja, die philosophische These dahinter ist enorm scharf. Denn wenn das Vergeltungsprinzip immer perfekt funktioniert, zerstört es paradoxerweise jede wahre, uneigennützige Gerechtigkeit.
Weil wir dann am Ende alle nur noch wie pawlowsche Hunde handeln würden.
Ganz genau.
Wir würden gute Taten vollbringen, weil wir einfach den Keks wollen. Das wäre reine Profitgier im frommen Gewand. Jede Spende an wohltätige Zwecke, jede kleine freundliche Geste wäre dann ja kein Akt der Liebe mehr.
Sondern
ein knallhart kalkuliertes Investment mit garantierter Rendite.
Exakt das. Und der Herausforderer sagt dann halt, nimm Hiob mal diese garantierte Rendite weg und du wirst sehr schnell sehen, dass seine Moral nur eine billige Fassade für seinen Egoismus ist.
Heftig.
Das ist die eine Seite der Medaille. Aber wir müssen natürlich auch Hiobs Perspektive betrachten. Seine Gegenbehauptung ist nämlich mindestens genauso gravierend für das ganze System.
Was sagt er denn?
Hiob sagt im Grunde, wenn das Vergeltungsprinzip nicht konsequent durchgesetzt wird, wenn also offensichtlich gerechte Menschen völlig grundlos leiden, dann ist die Gerechtigkeit Gottes selbst fehlerhaft.
Ach, verstehe. Also wenn der kosmische Geldautomat auf einmal kaputt ist und völlig willkürlich Geld an Betrüger auszahlt, während die ganzen ehrlichen Arbeiter leer ausgehen,
ja,
dann verliert ja der Systemadministrator, also quasi Gott, seine komplette Glaubwürdigkeit.
Richtig.
Das ist ja eine unfassbare Spannung. Und im Buch Hiob sehen wir ja dann, wie dieses System gewissermaßen in Echtzeit kollabiert. Hiob stürzt ja wirklich von den allerhöchsten Höhen der Gesellschaft in die tiefsten, dunkelsten Abgründe. Er verliert einfach alles.
Ja, absolut alles. Und Dr. Walton nutzt in der Quelle eine großartige Metapher, um dieses Dilemma für uns zu visualisieren. Er nennt es das Dreieck der Behauptungen.
Ein Dreieck?
Genau, das ist ein fantastisches gedankliches Werkzeug. Wir haben drei Ecken, die das Weltbild der damaligen Zeit stützen. Ecke 1. Das Vergeltungsprinzip ist unumstößlich wahr.
Okay, das Prinzip gilt.
Ecke 2. Hiob ist ein durch und durch gerechter Mensch.
Mhm.
Und Ecke 3. Gott handelt immer gerecht.
Ah, okay. Das ist dann wie so ein extrem instabiler Jängerturm oder wie Reise nach Jerusalem.
Ja, guter Vergleich.
Solange Hiob reich und glücklich ist, steht dieser Turm völlig felsenfest. Alles harmoniert wunderbar. Aber in der verdammten Sekunde, in der das unerklärliche Leiden beginnt, gerät diese ganze Struktur ins Wanken.
Genau. Das System bricht zusammen.
Man kann logisch gesehen einfach unmöglich alle drei Ecken gleichzeitig behalten. Eine Behauptung muss da zwingend fallen. Und hier wird es jetzt so richtig interessant.
Mhm.
Wer opfert denn was? Wie gehen die verschiedenen Figuren mit diesem philosophischen Trümmerhaufen um?
Also schauen wir uns zuerst mal Hiobs Freunde an. Eliphas, Bildad und Sofa.
Okay.
Die bauen ihre intellektuelle Festung quasi direkt in der Ecke des Vergeltungsprinzips. Sie weigern sich strikt, dieses Konzept aufzugeben. Warum? Weil es ihre gesamte Weltordnung garantiert.
Ja, verständlich.
Gleichzeitig wollen sie natürlich auch Gottes Gerechtigkeit nicht in Frage stellen. Das wäre ja Blasphemie. Wenn man also das Prinzip als absolut wahr ansieht und Gott als gerecht verteidigt, zwingt einen die reine Logik dazu, die einzige verbleibende Ecke zu opfern.
Oh Gott, sie opfern Hiob.
Ja.
Sie opfern seine Gerechtigkeit. Das ist ja Victim Blaming in seiner reinsten Form. Sie blicken da auf ihren allerbesten Freund, der wirklich alles verloren hat, der da sprichwörtlich in der Asche sitzt und leidet, und ihre kalte Logik lässt nur einen einzigen Schluss zu.
Du musst gesündigt haben.
Genau. Du musst etwas Furchtbares getan haben. Du verheimlichst uns eine massive Sünde. Aber warum tun sie das? Warum wirft man seinen besten Freund so völlig gnadenlos unter den Bus?
Aus purer existenzieller Angst. Es ist ein brutaler psychologischer Schutzmechanismus.
Mhm.
Überleg mal, wenn sie zugeben würden, dass Hiob, der wirklich unschuldig leidet, würde das ja bedeuten, dass das System komplett willkürlich ist.
Und das macht Angst.
Total. Denn wenn das System willkürlich ist, dann könnte das gleiche unvorstellbare Leid schon morgen sie selbst treffen. Obwohl sie doch eigentlich alles richtig gemacht haben.
Ah, okay.
Indem sie also Hiob die Schuld geben, erhalten sie sich selbst die Illusion ihrer eigenen Sicherheit.
Wahnsinn. Sie klammern sich an ihre falsche Sicherheit, koste es, was es wolle. Und was ist mit Hiob selbst? Er weiß ja ganz genau, dass er unschuldig ist. Er baut seine Festung also in seiner eigenen Ecke auf.
Richtig.
Aber das Verrückte ist ja, er hält ebenfalls an diesem Vergeltungsprinzip fest, oder? Er durchsucht sein ganzes Leben nach irgendeinem Fehler, der diese Strafe rechtfertigen könnte, und findet halt keinen.
Einen einzigen.
Da er seine Unschuld kennt und an das Prinzip glaubt, was macht er dann? Muss er dann nicht zwingend Gott angreifen?
Das ist der unausweichliche logische Schluss für ihn, ja. Er opfert die dritte Ecke. Er beginnt, Gottes Gerechtigkeit massiv anzuzweifeln und ihn sogar direkt anzuklagen.
Krass.
Igeln bricht.
Okay, wir haben also ein Patt. Die Freunde in der einen Ecke, Hiob in der anderen. Sie sind komplett festgefahren. Und dann betritt ja eine vierte Figur die Bühne, richtig? Elihu.
Genau, Elihu. Und was hier wirklich faszinierend ist, Dr. Walton drückt das sehr treffend aus. Er sagt, dass Elihu bei diesem logischen Problem eigentlich schummelt.
Schummeln? Wie schummelt man denn bei einem logischen Paradoxon? Biegt er sich einfach die Definition einer der Ecken so ein bisschen zurecht?
Ganz genau das tut er. Elihu baut seine Festung ganz an der Spitze des Dreiecks auf, bei Gottes Gerechtigkeit. Er will nämlich weder Hiob von vornherein komplett verdammen, noch will er dieses heißgeliebte Vergeltungsprinzip aufgeben.
Okay, und wie macht er das?
Also nimmt er das Vergeltungsprinzip und formt es um. Die drei Freunde haben ja alle retroaktiv argumentiert, also rückwirkend.
Du leidest heute, weil du gestern was falsch gemacht hast.
Exakt. Elihu hingegen macht daraus ein präventives, in die Zukunft gerichtetes Prinzip.
Warte mal, das musst du jetzt etwas genauer erklären. Ein präventives Prinzip? Wie soll das gehen?
Er behauptet, das Leiden sei gar nicht zwingend eine Bestrafung für eine vergangene Tat. Stattdessen sei es eher ein göttlicher Warnschuss, um vielleicht zukünftige Sünden zu verhindern oder den Charakter zu formen.
Ah.
Und dann, und das ist rhetorisch clever, schnappt seine Falle zu. Er wirft Hiob nämlich vor, dass das eigentliche Problem gar nicht in Hiobs Vergangenheit liegt, sondern in seiner gegenwärtigen Reaktion auf das Leid.
Aha.
Hiob zeigt sich selbst gerecht, er klagt Gott an, er ist stolz geworden.
Oh wow, das ist ja extrem perfide. Er sagt quasi, naja, vielleicht warst du vor dem Unglück wirklich ein makelloser Mensch. Aber hey, schau dir doch mal an, wie du jetzt reagierst.
Genau.
Deine aktuelle Arroganz, Gott in Frage zu stellen, das ist die Sünde, die dein Leiden jetzt im Nachhinein rechtfertigt. Das ist ja ein völliger Zirkelschluss. Er packt Hiob genau bei seiner tiefsten Verzweiflung und dreht ihm exakt daraus einen Strick.
Es ist intellektuell weitaus raffinierter als diese eher platten Anschuldigungen der anderen drei Freunde. Elihu sieht Hiobs aktuellen Zustand eigentlich sehr realistisch.
Mhm.
Aber Dr. Walton weist auch deutlich darauf hin, dass auch Elihu am Ende scheitert. Denn auch wenn er das Vergeltungsprinzip hier umdefiniert und irgendwie flexibler macht, nutzt er es immer noch als die ultimative, logische Basis, um die Welt zu erklären.
Er klammert sich trotzdem dran.
Ja. Er versucht immer noch krampfhaft, das absolut Unerklärliche in so eine kleine Formel zu pressen.
Wenn aber alle Figuren im Buch an diesem Dreieck derart verzweifeln, da stellt sich mir doch sofort die Frage: Wenn dieses theologische Jenga-Spiel so offensichtlich kaputt ist, warum haben die Menschen damals nicht einfach das ganze Konzept komplett auf den Müll geworfen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Gab es denn damals gar keine anderen Erklärungsansätze für unschuldiges Leid?
Die gab es durchaus, aber sie erforderten halt ganz andere theologische Kompromisse. Im alten Orient haben die Menschen außerhalb Israels oft die Natur der Götter selbst in Frage gestellt.
Inwiefern?
Sie glaubten an Götter, die launisch waren, bedürftig oder einfach nicht immer an Gerechtigkeit interessiert. Und wenn die Götter unberechenbar sind, naja, dann erübrigt sich das Vergeltungsprinzip von selbst.
Ja klar, dann ist eh egal.
Innerhalb der biblischen Texte, besonders in den sogenannten Klavepsalmen, finden wir oft eine andere Strategie. Dort wird eine völlig neue Variable in die Gleichung eingeführt, nämlich die Zeit.
Du meinst, das Prinzip wird dann einfach in die Zukunft verschoben?
Richtig. Der Psalmist sitzt da im Staub, seine Feinde triumphieren über ihn, das Vergeltungsprinzip scheint völlig auf den Kopf gestellt zu sein.
Mhm.
Die Lösung für dieses unerträgliche Dilemma liegt dann in der Hoffnung auf einen viel späteren Zeitpunkt. Man sagt sich, letztendlich zu Gottes gewählter Zeit, da wird die Waage dann wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Okay, das vertröstet einen.
Die spätere christliche Theologie hat das dann massiv erweitert, indem sie einfach die Ewigkeit im Himmel einbezog. Auf der endlosen Skala der Ewigkeit, so lautet das Argument, wird jedes irdische Leid und jede Ungerechtigkeit letztlich geglättet und kompensiert.
Also psychologisch verstehe ich das total. Das gibt einem natürlich Hoffnung. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn ich heute im Hier und Jetzt durch eine extrem tiefe Krise gehe, dann tröstet es mich doch eigentlich nur bedingt, dass in, keine Ahnung, 500 Jahren oder drüben in der Ewigkeit auf einmal alles einen Sinn ergibt.
Ja, das ist ein schwacher Trost im Moment des Schmerzes.
Eben. Wenn ich heute aus dem Fenster schaue, dann sehe ich ja eine Welt, die moralisch schlichtweg ungerecht ist. Bedeutet das also unterm Strich, dass Gott einfach zulässt, dass wir in einem völlig fehlerhaften, kaputten System leben?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, müssen wir an diesem Punkt ein sehr hartes Konzept akzeptieren, das Dr. Walton die Welt der Nichtordnung nennt.
Nichtordnung?
Ja. Wir leben in einer gefallenen Welt. Gott hat dieser Welt seine perfekte Gerechtigkeit schlichtweg noch nicht aufgezwungen. Er lässt diese Nichtordnung aktiv zu.
Warte mal, lass uns bei diesem Begriff Nichtordnung mal kurz innehalten. Das klingt so abstrakt. Wenn ich rausgehe, sehe ich ja eine Ordnung. Also die Schwerkraft funktioniert, die Sonne geht morgens auf, unsere Gesellschaften haben Gesetze. Es ist ja kein wildes Chaos, in dem die Naturgesetze irgendwie stündlich wechseln.
Nein, natürlich nicht.
Was genau meint er dann mit Nichtordnung?
Es geht hierbei absolut nicht um physikalische Ordnung, sondern rein um die moralische Ordnung.
Ah, verstehe.
Eine Welt der perfekten Ordnung wäre eine, in der das Vergeltungsprinzip tatsächlich ein physikalisches Gesetz wie die Schwerkraft wäre. Jede gute Tat würde in derselben Sekunde belohnt, jede schlechte Tat in derselben Sekunde bestraft.
Das wäre krass.
Und der Grund, warum Gott diese perfekte moralische Ordnung noch nicht etabliert hat, ist so gnadenlos wie einfach: Wir würden es nicht überleben. Wir alle sind fehlerhaft.
Oh.
Weil, wenn das Prinzip wirklich wie die Schwerkraft funktionieren würde, dann würde mir jedes Mal, wenn ich auch nur eine kleine Notlüge erzähle, buchstäblich ein Klavier auf den Kopf fallen.
Das System würde uns ja sofort eliminieren.
Exakt. Eine sofortige, kompromisslose Gerechtigkeit würde die Menschheit schlicht auslöschen. Gottes Gerechtigkeit ist ja nur ein einziges Attribut von vielen in seinem Wesen. Da gibt es auch noch Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Gott verzögert die absolute Gerechtigkeit ganz bewusst, um Raum für Barmherzigkeit zu schaffen. Wir können niemals vorhersagen, in welcher Situation er jetzt Gerechtigkeit walten lässt und wann seine Gnade überstinkt. Und das bringt uns zu einem fundamentalen Unterschied in der Quelle, dem Unterschied zwischen Theologie und Theodizee.
Okay, Theodizee, das ist jetzt ein sehr schwerer akademischer Begriff. Lass uns das mal auf den Boden holen für uns. Was ist da genau der Unterschied?
Theologie beschreibt einfach, wer Gott ist und was er liebt. Wenn wir zum Beispiel das Buch der Sprüche lesen, sowas wie »Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein«, dann ist das Theologie.
Okay.
Es zeigt uns Gottes Herz, es zeigt, dass er Gerechtigkeit liebt und dass das Universum tendenziell darauf ausgelegt ist, dass gute Entscheidungen auch gute Früchte tragen. Es ist eine Richtlinie.
Und die Theodizee?
Theodizee ist der philosophische Versuch von uns Menschen, eine fehlerfreie mathematische Formel aufzustellen, die das Böse und das Leid in der Welt komplett erklärt und Gottes Handeln logisch rechtfertigt.
Wir wollen die Formel knacken.
Genau. Wir versuchen, Gott in einen Käfig aus Regeln zu sperren, damit wir ihn berechnen können. Und hier zieht das Buch Hiob einen radikalen Schnitt. Das Vergeltungsprinzip taugt einfach nicht als Theodizee. Gott will und muss von uns nicht philosophisch verteidigt werden. Er will, dass wir ihm vertrauen, selbst dann, wenn wir die Variablen der Gleichung absolut nicht verstehen.
Puh, das ist ja ein massiver Paradigmenwechsel. Wir sollen also aufhören, ständig nach der perfekten Formel zu suchen. Aber mal ehrlich, wie überleben wir denn dann die Stürme des Lebens?
Ja, das ist die große Frage.
Wenn der Kontoauszug vom kosmischen Geldautomaten plötzlich völlig unleserlich ist und es keine Formel gibt, wie sollen wir dann mit diesem ganzen unverschuldeten Leid umgehen?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und es führt uns interessanterweise direkt ins Neue Testament. Jesus wurde nämlich von seinen Zeitgenossen ständig mit diesem tief verwurzelten Vergeltungsprinzip konfrontiert.
Echt?
Ja. Und seine Reaktionen darauf sind wirklich revolutionär. Die Quelle nennt hier ein extrem markantes Beispiel aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9. Jesus und seine Jünger begegnen dort einem Mann, der von Geburt an blind ist.
Okay.
Und was machen die Jünger? Sie wittern sofort ein theologisches Rätsel. Sie fragen Jesus allen Ernstes: Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?
Ah, sie spielen quasi genau die Rolle von Hiobs Freunden.
Ganz genau.
Sie sehen ein furchtbares Leid und suchen sofort zwanghaft nach der versteckten Sünde, nach der einen Ursache in der Vergangenheit, die diesen Defekt jetzt ausgelöst haben muss. Sie wollen exakt diese Theodizee anwenden.
Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Sie wollen unbedingt, dass Jesus ihnen die Formel bestätigt. Wenn er selbst gesündigt hat, ja. Wie geht das überhaupt? Er wurde ja schon blind geboren.
Stimmt, das macht keinen Sinn.
Wenn es die Eltern waren, warum leidet dann das Kind für ihre Fehler? Sie versuchen krampfhaft, Jesus in diese logische Matrix des Vergeltungsprinzips zu zwingen. Und Jesu Antwort bricht dann das gesamte System auf.
Was sagt er denn?
Er verweigert schlichtweg die Antwort auf das Warum. Er sagt, weder noch. Er weigert sich kategorisch, die Ursache irgendwo in der Vergangenheit zu suchen.
Befreien.
Er sagt damit quasi, hört auf, da im Dreck der Vergangenheit nach Gründen zu wühlen.
Ja.
Aber er lässt es ja dann sicher nicht einfach so als ungelöstes Rätsel im Raum stehen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er verschiebt den Fokus dramatisch. Er geht völlig weg von der Ursache und richtet den Blick stattdessen auf den Zweck. Er sagt, dieser Mann ist blind, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden.
Okay, das leuchtet mir ein, wenn es um eine Krankheit geht, wo er dann heilen kann. Jesus lehnt dieses Karma-Konzept für Krankheiten komplett ab. Aber was ist denn mit Naturkatastrophen oder wirklich zufälligen Tragödien?
Guter Punkt.
Ich meine, wenn irgendwo ein riesiger Hurrikan eine Stadt verwüstet, gibt es ja bis heute leider immer jemanden, der sofort behauptet, das sei jetzt das göttliche Urteil über die moralischen Verfehlungen dieser Stadt gewesen. Wie passt das denn in dieses neue Bild?
Das ist ein exzellenter Einwand. Und Dr. Walton führt genau dazu eine zweite Begebenheit an, diesmal aus Lukas 13.
Was passiert da?
Damals gab es ein tragisches, völlig zufälliges Unglück. Ein großer Turm in Siloa stürzte plötzlich ein und begrub 18 Menschen unter sich.
Furchtbar.
Das Volk kommt dann ganz aufgeregt zu Jesus und will genau das wissen, was du gerade angesprochen hast. Waren diese 18 toten Menschen schlimmere Sünder als alle anderen in Jerusalem, weil es gerade sie getroffen hat?
Wieder dieses instinktive Vergeltungsprinzip bei einer reinen Zufallstragödie?
Exakt.
Und ich nehme jetzt mal an, Jesus reagiert da ähnlich wie bei dem blinden Mann vorhin?
Ja, er verweigert die Ursachenforschung komplett. Er sagt ausdrücklich, nein, sie waren keine schlimmeren Sünder. Das Leid dieser Menschen war absolut keine kosmische Abrechnung für ihre Taten.
Okay.
Aber dann nutzt er dieses schreckliche, zufällige Ereignis als zukunftsgerichtete Warnung. Er sagt den Überlebenden im Grunde, Leute, das Leben ist extrem zerbrechlich. Nutzt eure Zeit lieber, um euer eigenes Leben in Ordnung zu bringen, bevor es zu spät ist.
Er macht aus der Tragödie also keinen moralischen Gerichtssaal über die Vergangenheit, sondern eher einen Weckruf für die Zukunft.
Ja, schön gesagt.
Mit ständig in den Rückspiegel zu schauen. Wir kratzen unserem Kopf, analysieren immer wieder unsere Fehler, unsere Rückschläge und fragen völlig verzweifelt, warum ist das passiert? Wen muss ich dafür jetzt verantwortlich machen? Wir starren so dermaßen gebannt in diesen kleinen Rückspiegel, dass wir irgendwann zwangsläufig gegen den nächsten Baum fahren. Dabei fordert uns diese Perspektive auf, endlich durch die große Frontscheibe nach vorne zu schauen. Weg von der Ursache hin zum Zweck. Auf das, was aus einer Situation, so schmerzhaft sie auch ist, entstehen kann.
Das ist die absolute Kernaussage, auf die Dr. Walton hinarbeitet. Jesus verweigert die Erklärung der Ursache, weil uns die Ursache oft gar nicht weiterhilft, selbst wenn wir sie wüssten.
Ja.
Stattdessen fordert er uns auf, Gottes Weisheit selbst im größten Chaos zu vertrauen und nach dem Zweck zu suchen. Es geht um die Richtung für die Zukunft, nicht um die Entschlüsselung der Vergangenheit.
Also, was bedeutet das nun alles für dich, der uns hier gerade zuhört? Diese Erkenntnis, wenn man sie wirklich mal an sich heranlässt, ist massiv befreiend.
Absolut.
Du musst ab heute nicht mehr jedes Mal, wenn du einen richtig schlechten Tag hast, wenn plötzlich eine Krankheit auftaucht, wenn eine wichtige Beziehung zerbricht oder ein Projekt bei der Arbeit grandios scheitert, du musst nicht deinen eigenen Lebenslauf nach der einen verborgenen Sünde absuchen, die das jetzt ausgelöst haben könnte.
Genau.
Das Vergeltungsprinzip ist eben kein kosmisches Naturgesetz, kein unsichtbarer Big Brother, der jeden deiner Schritte permanent überwacht und sofort mit einem Blitzschlag aus dem Himmel bestraft. Wir leben in einer Welt der Nichtordnung. Einer Welt, in der Dinge einfach kaputt gehen.
Leider, ja.
Türme stürzen ein, Krankheiten passieren. Aber du darfst darauf vertrauen, dass Gottes Weisheit auch in diesem Chaos greift. Ganz besonders dann, wenn du die Ursache für deinen Schmerz nicht mal im Ansatz verstehst. Du musst Gott nicht mit irgendeiner schlauen Formel verteidigen. Du darfst ihm einfach vertrauen.
Es nimmt uns einfach die enorme Last, stetig unser eigener Anwalt und Richter in so einem kosmischen Gerichtsprozess sein zu müssen, dessen Akten wir ohnehin nicht einsehen können.
Das ist wunderbar zusammengefasst. Und ich möchte dich heute mit einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken verabschieden. Etwas, das wir aus dieser ganzen Analyse wunderbar in den Alltag mitnehmen können.
Ich bin gespannt.
Wenn wir anfangen, unsere eigenen Rückschläge und Tragödien nicht mehr als kosmische Bestrafung zu sehen, wie tiefgreifend sollte das dann erst unseren Blick auf andere verändern?
Oh, ja.
Wenn morgen dein Kollege unerwartet gefeuert wird, wenn dein Nachbar bankrott geht oder wenn jemand, den du eigentlich gut kennst, auf der Straße landet,
bist du dann insgeheim immer noch einer von Hiobs Freunden? Sitzt du dann in deiner sicheren kleinen Vergeltungsprinzip-Ecke, schüttelst weise den Kopf und denkst dir, naja, irgendwas wird er schon falsch gemacht haben. Ohne Rauch kein Feuer.
Eine harte Frage.
Erinnere dich an den umgekippten Kaffee ganz vom Anfang. Es ist oft nur Kaffee. Kein Karma. Denk mal darüber nach, wie du den nächsten Turmsturz im Leben der anderen bewertest. Bis zu unserer nächsten Entdeckungsreise.